FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
FMCG Vibes war im Gespräch mit David Hable, AVP Revenue Middle and Eastern Europe bei SAP Emasys. Er sprach über den neuen Loyalty-Index, KI-gestützte Personalisierung und warum Marken zwischen Rabattprogrammen, ethischen Werten und Trendloyalität den Weg zur echten Verbundenheit finden müssen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute mit David Hable von SAP Emasys, AVP Revenue Middle and Eastern Europe bei SAP Emasys. Richtig anmoderiert, David.
Absolut korrekt. Dankeschön. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, schön, dass wir dich dabei haben. Vielleicht nochmal kurz zu Beginn, bevor wir jetzt hart reingehen in das Thema Loyalty, was das im Kontext von SAP Emasys so bedeutet. Vielleicht nochmal ein kurzer Einstieg. Wie bist du in die heutige Rolle hineingeraten? Was ist sozusagen der rote Faden in deinem Leben mit Blick vielleicht auch nochmal auf das Thema Loyalty?
Ja, also im Grunde genommen blicke ich eher zurück auf einen vertrieblichen Werdegang, sehr stark im B2B-Umfeld, aber eben dort sehr stark fokussiert auf Bestandskunden. Also angefangen habe ich bei Gartner mit auf der Research-Seite, habe dort aber auch eben Kunden eher betreut, bin dann zur SAP gewechselt und dort verschiedene Vertriebsfunktionen, Pre-Sales-Funktionen und Management-Funktionen durchlaufen. Und ich glaube, der rote Faden war dort eben immer Bestandskunden zu betreuen, zu halten, auszubauen, zu schauen, dass sie bei einem bleiben. Also es war eher ein Loyalty aus dem B2B-Umfeld, was mich dort geprägt hat. Die letzten 3,5 Jahre jetzt quasi sehr stark im Customer Experience-Umfeld tätig. Ich war jetzt 3 Jahre außerhalb der SAP bei Salesforce und jetzt wieder zurück bei SAP bei Emasys. Natürlich beziehen sich beide diese Lösungsportfolios sehr stark auf Customer Experience, auf Marketing und auch auf Loyalty. Und habe dort dann auch quasi so ein bisschen die Produktseite sehen können, wie wir mit den Produkten dann halt auch unsere Kunden unterstützen, eher dann in eine B2C-Welt hineingehend ein programmatisches Loyalty, würde ich es jetzt mal nennen, anzugehen. Weil im B2B-Umfeld ist es ja eher eine One-on-One-Sache und im B2C-Umfeld muss man ja schauen, dass man Maßnahmen trifft, die breiter wirken sozusagen.
Ja, also programmatisch ist ja ein gutes Stichwort. Heutzutage funktioniert ja auch vieles KI-gestützt. Welche Rolle hat die Automation oder die Technik?
Ja, eine riesige. Also ohne KI geht mittlerweile ja gar nichts mehr. Das Gute ist, es nimmt halt viele Themen ab, die sehr die oftmals mühsam waren, ne? Also wo wir es heute schon wirklich breit im Einsatz sehen, ist das ganze Thema Übersetzung, das ganze Thema Texten, aber auch das ganze Thema Ansprache des Kunden, dass man schaut, dass man den Kunden so anspricht, wie er angesprochen werden will, sprich, dass man Texte und auch Betreffs so formulieren lässt, dass sie an die Bedürfnisse und an die Wünsche des Kunden angepasst sind, dass man ihn zu den Zeiten anspricht, wann er angesprochen werden will. Das sind alles Themen, wo eine KI einfach super unterstützen kann. Und das sind alles Sachen, die heute schon super funktionieren.
Ja, es kommt jetzt auch frisch raus, der Customer Loyalty Index, darüber hatte ich schon kurz gesprochen, im Vorwege, der ist, glaube ich, ja, wenn diese Folge rauskommt, gerade relativ neu da. Was sind für dich die spannendsten Erkenntnisse daraus und was bedeuten sie konkret für auch unsere Audience, für FMCG-Marken?
Also der Customer Loyalty Index ist vielleicht noch ganz kurz, was ist das? Ja, ist eine Befragung, die wir durchführen, einmal jährlich, jetzt schon das 5. Jahr in Folge, um uns anzusehen, wie sich Loyalty entwickelt, in welchen Kategorien diese gedacht wird, und ein bisschen so einen roten Faden zu finden über die Zeit, wie sich die Gesellschaft auch verändert. Wir sehen dort, bisher haben wir dort 5 verschiedene Loyalty-Typen untersucht. Und zwar die incentivierte Loyalität war das erste. Die entsteht durch Anreize wie Rabatte oder Prämien zum Beispiel. Das zweite ist eine inhärente Loyalität. Die beruht eher auf Tradition oder dem langlebigen Bestehen einer Marke. Dann gibt es auch noch die stille Loyalität, wo Kundinnen, die treu sind, es aber oft nicht öffentlich zeigen. Ethische Loyalität ist das vierte. Dort entsteht, wenn individuelle Werte oder die Haltung einer Marke mit denen der Kunden übereinstimmt. Also wenn man sich da ganz gut abgeholt fühlt von deren Wertesystem. Und dann das Ziel von jeder Marke, was jeder erreichen will, ist die wahre Loyalität. Also die beruht auf Vertrauen, auf Liebe zu einer Marke. Die ist unerschütterlich und ist so der heilige Gral, wo man hin möchte bei der Loyalität. Und man beginnt oft in einer dieser Sparten und versucht sich zur wahren Loyalität hinzubewegen. Und was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, seitdem wir das erheben, festgestellt haben, ist, dass die wahre Loyalität zurückgegangen ist. Also es ist weniger geworden und zwar gar nicht so unsignifikant. Man ist da wieder auf das Niveau von 2022 zurückgegangen. Wir haben da einen Drop von 4-5% gesehen, den es bei wahrer Loyalität sozusagen gibt. Und dafür haben wir aber einen neuen Trend oder eine neue Loyalität aufgenommen, und zwar das Thema Trendloyalität. Also wir haben festgestellt, dass uns eine Sparte irgendwie gefehlt hat in diesem ganzen Thema, und das ist das Thema der Trendloyalität. Ich glaube, dort ist ein gutes Beispiel, sind dort die Labubus.
Die Labubus?
Die Labubus. Kennst du die Labubus nicht?
Ich bin gerade völlig raus. Sowas wie die Teletubbies? Nein.
Es schaut tatsächlich sehr ähnlich aus. Ja, das ist einer von diesen Social Media Trends. Das sind so kleine, kennst du Monchichis? Das waren so in meiner Jugend so.
Ich kenne Tamagotchi, kenne ich.
Na, das ist ein bisschen plüschiger. Also stell dir vor, ein kleines Stofftier, das dann so einen ganz, einen eher monsterartigen Mund hat. Ja, das ist ein Labubu. Und die hängen sich Social Media Stars und jetzt mittlerweile auch welche, die es nicht sind, auf Handtaschen oder haben die halt dabei, und das sind highly collectible und wurden halt durch einen Social Media Trend ausgelöst und unglaublich vergriffen, wahnsinnige Preise für eine gewisse Zeit. Aber man sieht halt, der Trend flaut auch jetzt wieder massiv ab. Und Preise fallen und so weiter und so fort. Okay. Ja. Also es ist so ein typisches Beispiel für so ein Trendprodukt, ja. Dem gegenüber sich dann eine große Menge an Leuten sehr für eine gewisse Zeit sehr loyal verhält, ja. Sehr viel Attraction bekommt, und was aber dann auch schnell wieder weg sein kann, wenn man es nicht schafft, quasi über diesen Hype-Cycle drüber zu kommen.
Ich glaube, ja. Dass einfach das Identifikationspotenzial da sehr, sehr kurzlebig ist, weil es ist ja jetzt also keine identitätsstiftende Geschichte, so ein Labubu, schätze ich mal. Ne? Es ist eher so ein kurzweiliges Phänomen.
Genau, aber da wurden Wahnsinnspreise dafür ausgerufen. Also das kann man sich nicht vorstellen, was Leute für das Ding gezahlt haben, damit sie das bekommen. Ja, das war halt dann auch so eine Prestige-Sache. Genauso wie, wenn du dich erinnerst, die Dubai-Schokolade am Anfang. Ne?
Ja, klar. Nur,
dass der Unterschied bei der Dubai-Schokolade war, dass es nicht diese eine Marke dafür gab. Ja, bei Labubu gibt es halt diese eine Marke, die dann wirklich diesen Loyalty-Effekt erzielt hat. Dubai-Schokolade war ja dann eher das Produkt, das halt auch jeder wollte. Komplett überzogene Preise, jede Marke hat angefangen, es zu produzieren. Ja, also in die Richtung geht da dieser Trend-Loyalitätsbereich, den wir jetzt identifiziert haben und der mittlerweile wirklich auch signifikante Ausmaße annimmt. Und das werden wir in Zukunft, werden wir also 6 verschiedene Bereiche evaluieren, also incentivierte, inhärente, stille, ethische, wahre und die Trend-Loyalität.
Wobei sich die wahre ja aus verschiedenen Ebenen, die du vorgenannt hast, zusammensetzt. Habe ich das richtig verstanden?
Die Ware, also ich sage jetzt mal so, zur Waren kommt man oft über Umwege. Ne? Mhm. Also man kann es auch schaffen, dass man gleich dorthin gerät. Also, aber oftmals hat man vielleicht zuerst eine incentivierte Loyalität und schafft es dann durch vielleicht besonders guten Kundenservice oder durch eben ein besonders gutes Produkt oder durch den Aufbau einer wirklich guten Marke es zu schaffen, dass man dann in die wahre Loyalität rübergeht. Das ist auch super Beispiele gibt für Marken, die das toll geschafft haben.
Ja, also es hat ja jeder so seine Love Brand oder auch nicht. Und das Thema Love Brand, nicht jeder sieht das ja auch oder fühlt das ja so sehr wie andere. Und ist ja auch immer die Frage, in welchem Preissektor kann man eine Love Brand überhaupt wirklich etablieren? Also ich stelle mir immer die Frage, geht das wirklich mit einem Joghurt? Ne? Also kann ich mit einem Joghurt eine Love Brand darstellen oder muss ich da schon eine Kamera sein? Also ich sag mal sowas wie eine Leica oder so, hat das ja geschafft über die Jahre irgendwie so eine spezielle Zielgruppe, wo es um das Gefühl geht, abzuholen. Aber es ist ja ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, wo Leute ja vielleicht auch einfach sehr, sehr viel mit verbinden, sehr viel Kindheitserinnerung oder was weiß ich, Fotos halt. Aber wenn es jetzt um einen Joghurt geht, stelle ich mir natürlich schon auch manchmal die Frage, wie viel Love Brand kann man da hinein generieren? Und ich glaube aber, das Marketing kann das schaffen. Ich denke mir nur, dass es viel, viel schwieriger ist in diesem FMCG-Bereich.
Da bin ich ganz bei dir. Je kleinteiliger das Business wahrscheinlich, desto schwieriger ist es. Aber auch da wieder durch eine gute Brand, die man aufbauen kann, hilft das natürlich. Und wenn wir jetzt nochmal zu dieser Trend-Loyalität zurückgehen, das ist natürlich auch ein super Werkzeug, wenn ich es schaffe, irgendwie einen Trend zu verursachen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das wird ja auch in der Regel erschaffen von den Marketeers dieser Welt. Und wenn ich das gut schaffe und dann die Brücke rüber bekomme zu einer echten Warenloyalität, dann ist das auch ein Vehikel dorthin. Aber es schafft nicht jeder. Also bei den Labubus, jetzt zurück zu dem Beispiel,
ja,
ist eins ein typisches Beispiel, das halt so einen Hype erlebt hat und jetzt hat es jeder mal gesehen und jetzt ist es eher wieder uninteressant.
Ja, also die Aufmerksamkeit da nachhaltig aufrechtzuerhalten ist ja auch einfach schwierig, schätze ich. Okay. Ja, also wir haben ja auch schon viel über Markenaufbau gesprochen hier bei FMCG Vibes und Marken sollten eben nicht auf jedem Trend mitsurfen, wenn sie quasi eine lange Haltbarkeit haben wollen. Auch das haben wir schon gelernt, dass man nicht jeden Trend bedienen kann oder muss. Es hängt auch immer davon ab, welche Marke man eben ist. Und aber es ist immer wieder spannend und ja, dafür ist dieses Format ja auch da. Du sagtest, Loyalität ist eigentlich zurückgefallen auf einen, ich glaube 2022, sagtest du. Liegt das daran, dass Marken nicht glaubwürdig genug kommunizieren oder was ist da der Grund? Gibt es da verschiedene Gründe?
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Zeichen der Zeit auch. Also es ist um 5% zurückgegangen, die wahre Loyalität. Hingegen sehen wir jetzt die Trendloyalität im Moment mit 14%. Und man muss dazu sagen, dass also wir glauben, dass es halt auch daran liegt, dass wir einfach ein bisschen immer kurzlebiger sind in unserer Gesellschaft, oder? Die Aufmerksamkeitsspannen sind teilweise geringer. Ich sehe das bei mir selber auch. Ja. Und ich glaube, es wird auch mehr erwartet, um wahre Loyalität zu geben. Ja, also ich glaube, dieses Wertesystem wird jetzt vor allem, wenn man bei der jungen Generation schaut, wird auch immer wichtiger. Das heißt, dieses Element der ethischen Loyalität, was wir vorher kurz besprochen haben, ich glaube, das ist ein Element, das man für wahre Loyalität mittlerweile braucht, als Element darin, dass sich die Leute mit deinen Werten, deiner Marke auseinandersetzen können und dass sie damit eine Verbundenheit finden. Und das kombiniert, also der höhere Anspruch kombiniert mit einer kurzlebigeren Aufmerksamkeitsspanne und auch einem kurzlebigeren Handeln in der Gesellschaft, glaube ich, führt dazu, dass halt die wahre Loyalität auf jeden Fall volatiler wird.
Ja, wir haben ja auch eine Krise und es gab ja nicht nur eine Krise in den letzten Jahren. Matthias Wörges, der auch mal über den Spirit of Tomorrow bei uns gesprochen hat, hat jetzt aktuell mal einen Post geschrieben: Deutschland kauft billig, Land der Kulturbanausen. Da bezieht er sich auf einen Welt am Sonntag-Artikel. Und ich finde es halt ganz spannend, was da alles mit reinspielt. Du sagtest, unsere Aufmerksamkeit, die wird immer kürzer, klar. Content wird noch mehr snackable. Ich weiß nicht, wie kurz Content noch werden kann. Ne? Also es bleibt spannend. Aber ja, sehr, sehr schön. Dann ist ja 4% oder 5% Rückgang vielleicht gar nicht so viel. Man muss halt dagegen steuern mit Maßnahmen. Und da könnt ihr mit SAP Emasis unterstützen.
Auf jeden Fall, natürlich. Also unsere Plattform und unser Produkt dreht sich ja alles darum, Engagement mit dem Kunden herzustellen. Also jegliche Interaktion mit dem Kunden versuchen wir zu automatisieren und versuchen das unseren Brands möglichst einfach zu machen, dass sie mit dem Kunden auf dem Weg kommunizieren können, den der Kunde bevorzugt, in dem Format, in dem er es bevorzugt und dass wir natürlich auch gewisse Automatismen einbauen, die den Firmen helfen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt eben kommunizieren.
Ja, und da geht es ja viel auch um Sichtbarkeit und Relevanz. Du sagtest ja schon, intelligente Tools helfen uns dabei, vielleicht auch relevantere Betreffzeilen zu formulieren. Wie unterstützt ihr Marken konkret, wenn es darum geht, ja, Aufmerksamkeit der Konsumenten zu bekommen?
Du musst natürlich mal schauen, dass du einen gewissen einen gewissen Informationsstand über deinen Kunden, über deinen Konsumenten hast. Weil nur wenn du gewisse Daten über den Endkonsumenten und über deinen Kunden hast, kannst du dann auch so weit personalisieren, dass der sich besser angesprochen fühlt. Das heißt, das eine ist dieses Herstellen dieses Customer Records und das Herstellen des Profils, des Customer Profiles, ist mal eine ganz wichtige Aufgabe. Ich meine, das machen Firmen ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber es ist immer noch eine komplexe Welt. Da kommen Daten aus unterschiedlichsten Systemen. Wenn man sich das jetzt aus der IT-Perspektive sich dem Ganzen nähert, sind die Daten ja meistens nicht in einem System gehalten, sondern die kommen ja aus unterschiedlichsten Richtungen und müssen dann halt nutzbar in eine Welt zusammengebracht werden. Mhm. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich anfangen damit, sinnvoll zu arbeiten und sinnvoll zu individualisieren. Und das ist ein aufbauender Prozess. Ne? Also ich baue jetzt nicht zuerst mal monatelang meine Kundendatenbasis auf, sondern die reichert sich ja auch an über die Zeit, wenn ich dann mit den Kunden anfange zu arbeiten. Und dann kenne ich die Vorlieben des Kunden, zum Beispiel, ich kenne den präferierten Kommunikationsweg, weil ich einfach sehe, worauf reagiert er. Also im Endeffekt schauen wir uns an, worauf kriege ich eine Reaktion, in welchem Zeitabstand bekomme ich eine Reaktion darauf und ist die hoffentlich auch positiv. Ne? Kann ich converten, kann ich den Kunden dann auch wirklich zum Kunden machen oder wieder zum Kauf bewegen. Und von dem lernt dann natürlich das Tool auch. Und so kann ich meine gesamte Kundenkommunikation optimieren. Und anhand der Vorlieben kann ich natürlich dann auch sagen, formuliere mir gewisse Texte, gewisse Betreffzeilen oder auch generiere mir Bilder, die eine gewisse Relevanz oder mehr Relevanz für eine bestimmte Kundengruppe oder einen bestimmten Kunden haben. Ja? All das ist heute mit der KI ja zum Glück machbar.
Ja, also ihr übersetzt quasi das Ganze in eine personalisierte Kampagnenansprache und damit auch in den Conversion-Erfolg. Okay, es gibt viele Loyalty-Programme. Es ist gar nicht für jeden immer so klar ersichtlich, was das im Konkreten bedeutet. Wo muss ich jetzt eigentlich mit wem kooperieren? Ne, was macht Sinn? Wie fragmentiert ist der Loyalty-Markt?
Also wir merken im Moment, dass es ein großes Thema ist bei unseren Kunden und wir merken, es gibt noch keinen Standard am Markt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt für gewisse Dinge gibt schon gewisse Standards, wo man sagt, okay, da hat man eine von den drei oder vier Lösungen und dann das ist so. Bei Loyalty ist noch sehr viel eingebaut bei unseren Kunden, das merke ich. Viele interessieren sich jetzt aber für mehr standardisierte Tools, wie wir es zum Beispiel bieten. Und man merkt eben auch, dass sich sehr viele Brands jetzt intensiv anfangen, damit zu beschäftigen. Also es ist definitiv auch ein Trend in dem Sinn, auch wenn es jetzt kein neues Thema ist. Ja, Loyalty gibt es ja schon ewig. Aber man merkt, dass es jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, seit 1 bis 2 Jahren ungefähr.
Ja, dem scheint mir auch so. Also das ist auch das, was ich wahrnehme. Man sieht es ja auch an den einzelnen Retailer-Programmen, ob das jetzt die Bonus-App ist von LEH1 oder die Bonus-App von LEH2. Ne? Also jeder versucht da irgendwie mitzuhalten. Der ein oder andere schafft gerade seinen Online-Shop ab und schafft es nicht, eine App zu entwickeln, die so gut ist wie die App der anderen. Aber alle sind irgendwie dabei und versuchen hier ihre Sichtbarkeit, aber dann auch wieder bezogen auf ihren eigenen Kosmos auszubauen. Das heißt, es sind im Grunde in sich geschlossene Rabattsysteme oder Loyalty-Systeme, die dort geschaffen werden oder ausgebaut werden. Okay, und ihr seid quasi eine Plattform, die da auch Schnittstelle ist in alle Richtungen, ne?
Also wir geben einfach die Möglichkeit, dass man das mit einem standardisierten Tool macht, wo man dann halt einfach schon gewisse Funktionalitäten vorgefertigt hat und nicht alles selber entwickeln, denken, weiterentwickeln muss, sondern sich da einfach bewährten Methoden bedienen kann, die halt auch in der Branche, würde ich jetzt mal sagen, eine gewisse Üblichkeit haben. Und das ist natürlich eine, das birgt Effizienz in sich, weil man kann jetzt immer, es ist ja immer das Credo von Standardsoftware. Wir entwickeln halt für eine große Menge an Kunden. Dadurch können wir halt mehr Energie da rein investieren, als wenn jeder Einzelne für sich das programmiert. Und genauso ist es beim Loyalty-Umfeld auch.
Ja, das heißt, ihr seid auch jetzt schon im Hintergrund sehr aktiv, auch mit Blick jetzt vielleicht auf eine Retail-App.
Wir sind bei manchen Apps schon im Hintergrund tätig, absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß leider nicht, über welche Brands ich gerade öffentlich sprechen darf,
das ist okay.
Betrifft. Deswegen, aber ja, wir sind, also unser Produkt ist relativ breitflächig im Einsatz, durchaus.
Okay, und wie geht ihr auf solche Kunden zu? Also das jetzt Retail-Kunden sind oder Herstellerkunden, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Prozess ab, so ein Vertriebsprozess?
Naja, in der Regel ist es so, dass das, ich würde mal sagen, in über 90% der Fälle sind das schon Bestandskunden, die unsere Marketingplattform nutzen. Das heißt, die unsere Engagement-Plattform schon Kunden dafür sind und damit gute Erfahrungen gemacht haben, dort auch vielleicht schon eine gewisse eben Kundenbasis drin aufgebaut haben. Das hilft natürlich dann auch, das Loyalty-Modul darin nochmal schneller zu aktivieren, weil unsere Plattform braucht ja auch gewisse Verbindungen zu Vorsystemen, die bestehen dann schon. Also das macht das Leben schon etwas einfacher, wenn man da schon im Bestand unterwegs ist. Und in der Regel ist es so, dass der Kunde... Wir führen mit unseren Kunden sehr intensiv, weil wir auch im B2B-Umfeld Loyalty sehr, sehr wertschätzen, Austausch zu deren Vorhaben, zu deren Business-Zielen. Wir versuchen zu verstehen, was die erreichen wollen in den nächsten Jahren. Dazu gibt es wirklich mehrere Workshop-artige Formate, die wir da mehrmals im Jahr mit unseren Kunden durchführen. Und aus denen stellen wir dann meistens irgendwann fest, dass das ein Thema wird. Und fangen dann an, ihnen darzustellen, dass da unsere Lösung vielleicht die bessere Variante ist, das in Zukunft zu machen. Das machen wir oftmals auch mit kleineren POCs, um das auszuprobieren. Aber viele Kunden gehen dann auch wirklich gleich in Medias Res und gehen in die Umsetzung.
Ja, spannend. Also ihr veranstaltet Workshops. Hast du auch das Gefühl, dass Workshops eine größere Nachhaltigkeit haben? Auch nicht nur mit Blick auf, der Kunde macht das jetzt mit euch, sondern der Kunde hat dadurch auch mehr Erfolg, weil ihr quasi statt jetzt 1000 Teams-Calls ein intensives Gespräch führt, vielleicht ja sogar über mehrere Tage.
Ja, also das nennt sich BVA, Business Value Assessment sozusagen, ist da der Titel dafür. Das machen wir. Wir versuchen das je nach Kundengruppe und Größe zwischen 2 und 4 Mal im Jahr mit unseren Kunden zu machen, wo wir wirklich dem Kunden auch aufbereiten, wie nutzt er unsere Lösung, wo sehen wir noch Optimierungspotenzial, wo glauben wir, dass er noch mehr rausholen kann, noch mehr Mehrwert generieren kann. Und ein Teil dieses BVAs ist natürlich auch zu schauen, was sind die strategischen Ziele des Kunden, um zu schauen, wie schauen dann die nächsten 1 bis 3 bis 5 Jahre aus und wo können wir dann auch nochmal beim zukünftigen Erfolg des Unternehmens einen Beitrag leisten. Ich glaube, es macht extrem viel Sinn, das im engen Austausch mit dem Kunden zu machen. Die finden oft vor Ort statt, nicht immer. Natürlich seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass auch viel remote geht. Aber ich bin da trotzdem auch ein Freund davon, natürlich den persönlichen Austausch vor Ort zu fördern, weil auch Beziehungskomponenten gehören zu Loyalty dazu. Also es ist ja nicht nur Inhalt, der Loyalty erzeugt, sondern es ist ja vor allem auch Beziehung und Zwischenmenschliches, was zu Loyalty beiträgt.
Ja, absolut. Nochmal zurück zum Customer Loyalty Index, lieber David. Wir haben natürlich auch immer gerne, also das eine ist ja, dass Insights besprochen werden, das ist schön. Wenn wir sie teilen dürfen, ist es natürlich umso schöner. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, einzelne Folien aus dem Report, vielleicht ein paar Highlights zu teilen, dann wäre das natürlich dufte. Ansonsten habt ihr noch andere Zahlen, die spannend sein könnten für unsere Community, über die ihr auf jeden Fall nochmal sprechen wollt.
Ja, absolut. Also wir werden schauen, dass wir da den Link zur Verfügung stellen, dass ihr den Report auch bekommt und dass auch die Hörer Zugriff zu dem Report bekommen. Ist wirklich ein spannendes Dokument mit vielen Statistiken. Wir schauen uns das eben nach auch Generationen zum Beispiel an, wie sich da Loyalty entwickelt und dann eben dieses Jahr mit diesem zusätzlichen Loyalitätstyp der Trendloyalität nochmal ein neuer Aspekt, der damit einfließt. Ich meine, im Endeffekt, eine der Erkenntnisse oder der Kernerkenntnisse aus dem Report ist, dass wir uns halt in der sogenannten Engagement Era befinden. Das heißt, wir müssen halt einfach schauen, dass wir auch soziale Medien nutzen, dass Brands schneller reagieren, um Engagement und langfristige Kundenbindung zu erzielen und Kunden auch emotional anzusprechen. Wir sehen halt einfach, dass das oftmals gar nicht mehr so eine große Verbundenheit zu Marken da ist, sondern meistens schon fast eher zu Produkten, vor allem bei den jüngeren Generationen. Die jüngere Generation gibt da ganz klar an, dass zum Beispiel 16- bis 24-Jährige, 28% von denen geben zu, dass sie ein Produkt gekauft haben, nur weil es auf Social Media getrendet oder viral gegangen ist. Also das ist, glaube ich, mittlerweile gang und gäbe, dass das passiert. Aber eben auch 35% sagen, dass sie dann sehr schnell das Interesse daran verlieren. Ja? Und 54% sagen wiederum, dass sie eher ein Produkt als einer Marke gegenüber loyal sind. Also ich glaube, auch das müssen wir irgendwie versuchen wirken zu lassen, weil wenn mehr als die Hälfte der Jungen sagen, dass sie eigentlich mehr Produkten loyal gegenüber sind als Marken, glaube ich, ist das auch etwas, wie wir darauf reagieren können, wie wir Sachen bewerben und worauf wir fokussieren.
Also kann das bedeuten, dass man eine Produktloyalität entwickelt für nur ein bestimmtes Produkt einer Dachmarke?
Genau. Zum Beispiel, dass ich halt ein Subprodukt von einer Marke gut finde, aber jetzt nicht unbedingt deswegen die Marke gut finde oder mich mit der identifiziere.
Das klingt plausibel.
Und was man auch sagen muss, ist, ich meine, jetzt war ja viel, ist es ja auch in den letzten Jahren gegangen, um Reviews, um zu schauen, dass man quasi so diesen Community-Aspekt reinbekommt. Und da ist mittlerweile auch ein Thema, dass halt 33% vertrauen mehr Social Media und den Meinungen quasi einzelner weniger, die dort aber halt eine große Gefolgschaft haben, als jetzt vielen, die Reviews für etwas abgeben. Auch das ist wieder eine Entwicklung, glaube ich, derer wir uns annehmen müssen. Ja.
Ja, die sehr spannend ist. Also auch in vielerlei Hinsicht, ob sie immer nur positiv zu betrachten ist, sei mal dahingestellt. Also es gibt ja nicht ohne Grund den Begriff der Schwarmintelligenz. Also
genau. Und ich meine, wichtig ist, dass man halt, wie bringt man die dann trotzdem dazu, zu einem zu kommen? Im Endeffekt muss man halt sie wirklich auf dem persönlichen Level verstehen. Da haben wir vorher auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass diese persönliche Ansprache, wo dann wiederum KI zum Beispiel helfen kann, eine ganz wichtige Sache sind. Und die Trends sind ja dann trotzdem gut, um die Aufmerksamkeit zu wecken, dass man sie einmal sozusagen die Attention hat und dann muss man die konverten. Genauso wie man sie normal in einen Kauf konvertet, muss man sie dann in Loyalität konverten sozusagen. Ja. Aber Social Media ist halt auch nicht das Allheilmittel. Ja? Ich meine, wissen wir selber, dass auch das flüchtig ist und dass trotzdem wahrscheinlich mehr wert ist, jemanden individuell ansprechen zu können. Ich glaube, das Wichtigste heute ist, dass das relevant ist, was man kommuniziert.
Ja, absolut.
Was vielleicht auch noch wichtig ist im Bereich FMCG, also wir sehen auch dort, weil wir eingangs darüber gesprochen haben, dass natürlich bei Fast-Moving Consumer Goods, die dann oftmals etwas kleinpreisiger sind, unter Umständen Loyalität schwieriger zu erzielen ist auf der Produktebene oder vielleicht auch auf der Markenebene. Wir sehen da aber trotzdem, dass so etwas wie Trendloyalität auch dort passiert. Ja, wenn man sich das anschaut, diese ganzen Beauty-Brands oder Superfoods, dort passiert das ja genauso und das würde ich auch als Fast-Moving-Consumer-Gut einordnen. Wobei wiederum aus unserem Report auch rauskommt, 67% aller Verbraucher geben an, dass ihnen beim Kauf von FMCG-Produkten die Marke egal ist, solange das Produkt ihren Bedürfnissen entspricht. Das bestätigt wiederum deine Aussage und man sieht, dass man da noch einen Weg vor sich hat.
Ja, definitiv. Und es gibt ja immer Beispiele von Marken, die genau diese Herausforderung auch überwinden und deine hohe Loyalität auch vielleicht doch zur Marke aufbauen. Umso wichtiger ist es, dass man die Dinge analysiert und auch eure Zahlen studiert.
Einen letzten Punkt habe ich noch. Die Studie, also der Customer Loyalty Index hat dieses Jahr ganz neu auch einen zweiten quasi Schwestern-Report, der sich auf B2B bezieht. Also der B2B Buyer Loyalty Index. Also für diejenigen da draußen, die sich nicht nur auf die B2C-Seite fokussieren, sondern wo auch B2B interessant ist. Auch da findet man einiges Interessantes in dem Report und wir werden schauen, dass wir beides teilen.
Wenn wir jetzt in einem Jahr widersprechen, welche Entwicklungen im Customer Engagement würdest du dir speziell für deine Tätigkeit, für deinen Markt wünschen?
Ich würde mir einen wirtschaftlichen Aufschwung wünschen. Und das Zweite ist, ich sehe es als eher Evolution als Revolution jetzt in meinem Geschäft. Ich glaube, die Beziehung mit unseren Kunden ist eine durchaus schon sehr gute. Ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin Brands bei ihrem Erfolg unterstützen können, dass wir da unseren Beitrag leisten können, dass wir die Nutzung von KI nochmal stärker forcieren können. Wir sehen, dass da schon gut damit gearbeitet wird, aber da kommen jetzt auch immer mehr Sachen und es wird auch immer mehr geht es in die Realität und in die Nutzung über. Und da sind einfach ganz spannende Anwendungsfelder dabei, auf die ich mich einfach auch freue, wenn man dann mal darüber berichten kann.
Ja, super. Sehr tolle Insights. David Hable von SAP Emasis.
Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja. Klasse. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.